Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Der US-Senat hat das riesige Hilfspaket für die Ukraine in der Nacht gebilligt. Es geht um Hilfen in Höhe von 61 Milliarden Dollar. Selenskyj hat schon reagiert. Er hat gesagt, er dankt den Senatoren, allen Amerikanerinnen und Amerikanern, und er nennt das wörtlich überlebenswichtige Hilfe, die da gerade gebilligt wurde. Frage an unseren Korrespondenten Florian Kellermann. Gibt es jetzt eigentlich auch schon mehr Informationen darüber, was die USA genau liefern wollen?
Ja, US-Medien geben Informationen dazu raus, die noch nicht bestätigt sind. So sagt der US-Fernsehsender CNN, dass auch diese Raketen Atakams von größerer Reichweite dabei sein sollen, also bis zu 300 Kilometer. Bisher hatte die Ukraine nur kürzer reichende Raketen aus den USA bekommen. Mit diesen Raketen kann die Ukraine dann eben auch Ziele erreichen, logistische Punkte zum Beispiel, Munitionslager, aber eventuell eben auch die Brücke, die die ukrainische Krim, die Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Allerdings werden diese Raketen ganz sicher weiterhin mit der Maßgabe an die Ukraine gegeben, nicht international anerkanntes russisches Territorium damit anzugreifen. Das erste Paket, das die Ukraine bekommt aus diesen Hilfen, die insgesamt jetzt bestätigt worden sind, wird 1 Milliarde US-Dollar umfassen, also größer sein als sonstige Teilpakete, die die Ukraine erhalten hat. Darunter dann auch Haubitzen, Panzer, das heißt Munition für Haubitzen und Panzer, Antipanzerwaffen und Raketen für diesen Mehrfachraketenwerfer HIMARS.
Welche Reaktionen gibt es denn inzwischen in Russland auf diese Entscheidung der USA?
Also auf die heutige Senatsentscheidung noch keine unmittelbaren, aber es gab natürlich Entscheidungen, als das US-Repräsentantenhaus zugestimmt hat und das Ganze damit relativ klar war, dass es auch durchgeht. Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat angekündigt, dass die Russland jetzt weitere oder noch mehr Schläge, intensivere Schläge ausführen werde gegen logistische Punkte der Ukraine und gegen ukrainische Waffenarsenale, dass auch die Waffenproduktion noch weiter gesteigert werde. Ich glaube aber nicht, dass man annehmen sollte, dass Russland hier sein Potenzial bisher nicht ausgeschöpft hätte. Dafür gibt es eigentlich keine Hinweise. Diese Worte dienen eher zur Beruhigung, denke ich mal. Denn die Stimmung in den staatlichen Medien zum Beispiel hat sich schon deutlich verändert seit der Entscheidung im Repräsentantenhaus. Die Enttäuschung über die US-Republikaner ist groß, auch über Trump, den wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, weil er sich dann auch nicht geäußert hat am Tag der Abstimmung. Das Augenmerk in Russland geht jetzt dahin, aus russischer Sicht noch Schlimmeres zu verhindern, und das ist eben bezogen auf ein Detail dieser US-Beschlüsse, dass die US-Regierung auch russische Staatsvermögen konfiszieren und der Ukraine übergeben soll. Und da fürchtet man in Russland, dass das Beispiel macht in der EU, wo ja deutlich mehr russisches Staatsvermögen vorhanden ist und das eben auch konfisziert werden könnte. Und das möchte Russland auf jeden Fall verhindern.
Jetzt hat die Ukraine nicht nur Not an Kriegsgeräten und an Munition, sondern auch an Soldatinnen und Soldaten. Der Außenminister will jetzt dafür sorgen, dass ukrainische Männer im wehrfähigen Alter, die im Ausland leben, zurückkommen. Wie will er das erreichen?
Ja, zwingen kann er sich nicht. Es gibt ja auch kein Land, das gesagt hätte, es würde der Ukraine hier helfen, sollte, dass diese Männer keine Konsulardienstleistungen im Ausland mehr bekommen sollen. Wie das dann genau aussehen wird, hat er noch nicht gesagt. Es werde noch genauer ausgeführt. Aber da geht es vermutlich um solche Dienstleistungen wie, dass man den Pass erneuern muss in bestimmten Zeiträumen. Das wäre dann möglicherweise nicht mehr möglich für diese Männer. Und das macht ihnen das Leben auf jeden Fall schwerer im Ausland. Das erhöht auch den moralischen Druck auf sie natürlich. Kuleba meint, es könne nicht sein, dass die einen im Krieg sind in der Ukraine und die anderen zeigen, dass sie das alles nichts angeht, wenn ihr Land hier ums Überleben kämpft. Also wie gesagt, bei denen das Leben schwerer machen und dadurch den Druck auf sie erhöhen.
Jetzt verändert ja auch der Krieg Russland im Inneren immer stärker. Gerade wurden wieder Bücher von Kreml und kriegskritischen AutorInnen verboten. Was plant Russland da noch an Maßnahmen?
Ja, es ist jetzt ein Rat gegründet worden mit Expertinnen und Experten. Der ist angesiedelt beim Verlagsverband. Der Verband ist privatwirtschaftlich, aber diesem Rat werden auch Mitglieder unter anderem der Zensurbehörde Roskomnadzor angehören. Dieser Rat wird jetzt systematisch Bücher überprüfen, also alle Bücher, die nicht irgendwie schon vorher offiziell sanktioniert sind, also die nicht offiziell irgendwie geprüft und bestätigt sind, ob es in diesen Büchern Hinweise gibt auf Gesetzesverstöße. Das müssen keine Gesetze sein, die unmittelbar mit dem Krieg zusammenhängen. Normalerweise oder häufig berufen sich da die Behörden auf andere Gesetze, zum Beispiel das Verbot sogenannter LGBT-Propaganda, also alles, was irgendwie mit der LGBT-Community zu tun hat oder mit schwul-lesbischen Inhalten. So gerade auch beim Verbot des letzten, zuletzt noch frei verkäuflichen Romans von Wladimir Sorokin. Das ist dann meistens kein offizielles Verbot, aber es wird eben klar gemacht, der Verlag wird Probleme haben, wenn er das Buch nicht aus dem Verkehr zieht, und die Verlage beugen sich dann in der Regel.
Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann über die aktuelle Lage in Russland und in der Ukraine.